Konfigurierte Liebe, Partnerwahl per Mausklick. Wer sich manchmal einsam fühlt, der tut es in diesen Tagen möglicherweise umso mehr. Für solche Fälle haben Geschäftsleute Dating-Apps erfunden. Mittlerweile entstehen mehr als die Hälfte aller Beziehungen über Tinder, Lavoo und andere. Man lernt sich kennen und verliebt sich online mit System und nach Plan. Wie gut funktioniert das? Mit welchen Nebenwirkungen? Wie prägt das Beziehungen? Und gibt es sie, die Liebe auf den ersten Klick? Darum geht es heute im SWR2-Forum mit Marion Theis und mit diesen Gästen. Der Sozialpsychologin Johanna-Lisa Degen von der Europa-Universität Flensburg. Sie forscht zu Online-Dating und macht psychologische Paarberatung. Dem Soziologen und Philosophen Dr. Jörg Rävel. Er beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit dem sozialen Wandel durch die Digitalisierung der Gesellschaft. Und dem Paartherapeuten Dr. Med-Stefan Woinow. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und Beziehungsexperte für die Online-Single-Börse 50plus-Treff. Ein gutes Drittel der Erwachsenen nutzt mittlerweile regelmäßig oder ab und zu Dating-Plattformen. Herr Woinow, kann man Liebe im Internet bestellen?
Nein, natürlich nicht. Also im Internet kann man sich kennenlernen. Man kann Menschen finden, die man nach bestimmten Kriterien aussucht. Natürlich entstehen dann schon übers Internet Beziehungen. Also man schreibt hin und her und es gibt dann schon, wie ich auch von meinen Patienten, Patientinnen höre, dann schon den ersten leisen Kick sozusagen. Aber die richtige Verliebtheit, die stellt sich typischerweise erst dann ein, wenn sich diese Menschen dann auch live im normalen Leben sehen, treffen, riechen, küssen. Also richtig im Internet sich zu verlieben, ist eher schwierig.
Also der Kick, der kommt, wenn dann mit Verspätung. Herr Rävel, hat Liebe in Zeiten des Internets etwas mit Romantik zu tun?
Ich denke von der Theorie her schon, also von den Intentionen, wie die Nutzer an das Medium herangehen, ist gerade romantische Liebe immer noch so ein Ideal, was versucht wird zu leben, was ja auch vorgelebt wird in Hollywood-Filmen. Die Funktionalität, die die Liebe heutzutage immer noch hat, liegt daran, dass wir in einer sehr fragmentierten Gesellschaft leben. Die gesamte Personalität fast immer nur ausnahmsweise gefragt ist. Das heißt, wir sind Patienten im Medizinsystem, wir sind Konsumenten, Verkäufer unserer eigenen Arbeitskraft, wir sind Wähler, kreuzen an. Und da hat die Liebe die Funktion, diesen Part zu nehmen, wo die ganze Persönlichkeit eine Rolle spielt. Mhm. Das ist, glaube ich, mit einer der Gründe, warum diese Konjunktur immer noch so stark ausgeprägt ist, auch heute Liebe anzustreben.
Also ohne Liebe geht es nicht. Das ist aber auch nicht wirklich was Neues. Frau Degen, ist die Partnersuche oder die Suche nach Liebe durch das Internet leichter geworden oder komplizierter?
Ist auf jeden Fall niedrigschwellig geworden. Die Suche ist leichter geworden, aber das Finden ist nicht leichter geworden. Also wir haben so diesen Möglichkeitenvorhang der vielen anderen, die uns auch sehr attraktiv vorkommen, zumindest am Anfang. Und das schwingt auch immer im Hintergrund mit. Also auch Paare, die vielleicht gar nicht auf der Suche sind, wissen, um jede Ecke könnte ein aufregendes Abenteuer lauern. Und das verändert unsere Wahrnehmung von Beziehungen. Es ist eben niedrigschwellig. Man kann das schnell regeln. Man kann es auch innerhalb einer Beziehung installieren, quasi die App, und sich fehlende Anerkennung digital besorgen. Und da sehen wir schon Veränderungen. Aber das Finden von der Liebe ist mitunter durch die Art, wie wir suchen, sogar erschwert.
Also klingt auch ein bisschen anstrengend, so wie Sie das beschreiben. Es gibt ja seit mehr als 11 Jahren die größte und bekannteste Dating-App Tinder. Die hat uns eine kollektive Erschöpfung beschert, das sagen Sie, Frau Degen. Wie meinen Sie das?
Eine Dating-Erschöpfung, ne? Ja, der Diskurs ist ein bisschen abfällig geworden. Man sagt, die Dating-Apps funktionieren nicht, die haben ganz andere Intentionen, die verhindern sogar die Annäherung. Der Jubel ist sozusagen abgeflacht und im Einzelnen zeigt sich auch eine Erschöpfung. Man ist vielleicht schon lange dabei, hat sich der Logik hingegeben, beeilt sich, verfügbar zu sein, hat sehr viel Auswahlmöglichkeiten, was auch anstrengend fürs Gehirn einfach ist. Die Dates sind vielleicht enttäuschend. Wir haben uns gegenseitig verletzt, werten die anderen ab, um uns selbst zu stabilisieren, und sind dann insgesamt mitunter von den eigenen Praktiken und dem, wie wir eben so die Traditionen im Umgang miteinander etablieren, erschöpft und ein bisschen desillusioniert und sind uns dann kollektiv einig, irgendwie ist es doch nicht so spannend. Wir können doch nicht Emotionen per Klick herstellen, wann und wie wir sie brauchen. Und dann ärgert uns das, dass das nicht verfügbar ist, was sich doch so gut anhört.
Das heißt, die Aufregung, jemanden anzusprechen, dieses Kribbeln, jemandem in die Augen zu sehen, ist dann doch nicht nur überflüssige Folklore?
Viele haben es verlernt, leider. Also so dieses Taschentuch fallen lassen und dann derjenige, der auserwählt ist, darf es dann aufheben und darf dann die Eroberung beginnen. Das haben, also diese schönen, angstreduzierenden Spielchen haben viele junge Leute leider verlernt.
Warum leider?
Ja, weil das gut funktionierende, angstreduzierende Techniken sind, also schon immer. Und die Patienten fragen oder Frauen fragen, ich kann doch einen Mann jetzt nicht einfach irgendwie in der Kneipe ansprechen und ihn auf den Wein einladen. Aber ich sage, sie können ihn anlächeln einfach. Es geht ja viel einfacher. Ich erlebte schon, dass viele draußen im wahren Leben eher cool sind und nicht zeigen, dass sie eigentlich einen Partner suchen. Und dann zu Hause per Dating-App dann heftig suchen und dann häufig tatsächlich enttäuscht sind. Es gibt einen systematischen Fehler bei der Online-Partnersuche, weil jeder wähnt sich wie in einem riesen Supermarkt und sozusagen die potenziellen Partner stehen im Regal. Aber man vergisst, dass man ja selber auch im Regal steht. Das ist eine systematische sozusagen Selbstüberschätzung, die da entsteht. Und da kann die Enttäuschung oder ja, ist da leider häufig ein bisschen vorprogrammiert.
Ja, wir sehen nicht nur eine Selbstüberschätzung, wir sehen auch, dass sich das sehr schlecht auf den Selbstwert auswirkt, weil man sich dann die Konkurrenz als unheimlich attraktiv auch vorstellt. Und dann kann man sich auch schnell in der Masse austauschbar und wertlos fühlen.
Ich glaube, ein Problem ist, dass soziale Medien als ein schlichtes Kommunikationsmittel gesehen wird, was Leute miteinander verbindet. Die Schwierigkeit ist sehen, dass durch das Medium selbst Identität konstruiert wird. Und das ist natürlich auf der einen Seite wahnsinnig vorteilhaft. Ich würde sagen, theoretisch gesehen ist soziale Medien wie Tinder oder Parship, das sind ideale Medien, um Liebe sozusagen zu erzeugen, weil es eine Möglichkeit ist, die Identität so zu, ich will nicht mal zu sagen manipulieren, aber so zu kontrollieren, dass beide Personen den Eindruck haben, man versteht sich schon gegenseitig. Man geht auf die Erwartung des anderen ein und meint den anderen ganz gut zu kennen. Was wichtig ist, dass sowas wie Liebe zustande kommt. Der Punkt ist natürlich, dass die Disposition, die soziale Disposition im sozialen Medien eine ganz andere ist, als dann später, wenn man sich tatsächlich konkret sieht.
Was meinen Sie mit Disposition?
Also bei sozialen Medien ist es ja so, dass seriell kommuniziert wird, dass der Körper außen vor bleibt.
Also es werden andere Schwerpunkte einfach gesetzt.
Richtig. Und im konkreten Fall, wenn man sich dann face-to-face trifft, dann muss man mit Synchronität zurechtkommen. Dann muss man sozusagen schnell reagieren.
Also man muss sein Bild von den Vorstellungen, die man hatte, muss man dann korrigieren in dem Moment, genau, in dem es echt und ernst wird.
Man konstruiert sozusagen außerhalb des sozialen Mediums eine ganz andere Identität als das, was möglich ist in dem sozialen Medium. Und das ist natürlich mit wahnsinnig vielen Enttäuschungen verbunden.
Das, was man da sozusagen von sich gibt, also in die digitalen Medien, ist ja manchmal ganz bewusst auch, ich sage jetzt mal, gefaked. Also dann machen sich Menschen jünger, reicher, optimieren sich und dann ist die Enttäuschung, also das Ende dieser Täuschung ist ja praktisch vorprogrammiert.
Also das Wort Enttäuschung ist jetzt schon mehrfach gefallen. Trotzdem hat das Online-Dating ja auch Vorteile. Oder warum nutzen denn Menschen heute Dating-Apps, statt auszugehen, statt Leute in Vereinen oder bei Veranstaltungen zu treffen?
Ist natürlich ein Medium, was ganz starke Bekanntschaft erstmal triggert. Und das ist heutzutage auch eine Notwendigkeit. Früher ist sozusagen die Initiative von Kommunikation, wir haben ja über Personalität, heutzutage ist sozusagen Männer, Frauen leben in einem Verhältnis der Gleichrangigkeit. Und da stellt sich das Problem, dass im Grunde genommen keine der beiden Seiten weiß, wer anfangen soll. Also früher war es mal so, dass der Part bei den Männern war, die Initiative zu ergreifen haben. Heute herrscht da sozusagen komplette Unklarheit. Also Niklas Luhmann, der Soziologe, hat mal gesagt, und das bezieht sich auf diesen Zirkel, der erstmal zu durchbrechen ist, dass ich tue, was du willst, wenn du tust, was ich will. Also soziale Medien sind sozusagen sehr effizientes Mittel, um diesen Zirkel erstmal zu durchbrechen.
Ja. Frau Degen. Männer und Frauen haben eine. Achso, Entschuldigung.
Hat das denn auch einen Vorteil, insbesondere für Frauen?
Nee, also nee. Also ich hänge noch so an dem Gedanken, dass sich das aufgelöst hat, dass klar ist, wer welche Rolle einnehmen soll, würde ich direkt widersprechen. Auch beim Online-Dating ist es so, es ist deutlich erfolgreicher, wenn jetzt im heterosexuellen Setting der Mann anschreibt und es wird sanktioniert, wenn die Frau zu proaktiv ist. Aber das Online-Dating hat eben viele Probleme gelöst. Es ist effektiv, wir haben das Gefühl, wir haben keine Zeit, der öffentliche Raum schließt sich fürs Dating. Männer fühlen sich schnell politisch riskiert im Zuge von MeToo-Debatten und haben Angst, Grenzen zu überschreiten. Frauen lachen nicht genug rüber, also der kokette Blick wird nicht geworfen, würde ich mal sagen. Und dann haben wir in der Tat so ein kollektives Missverständnis, keiner traut sich, viele wünschen es sich. Und Online-Dating ist die vermeintliche Lösung, die aber zu einem hohen Preis kommt. Also es ist irgendwie einfach, es wirkt so, als könnte ich es kontrollieren, ich kann mich ein bisschen optimieren, was später zu Stress führt. Also einiges, was wir tun, um mittelbar Dinge zu lösen, das löst dann gar keine Probleme. Die sind unmittelbar angenehm und mittelbar haben wir einen Haufen Stress, eine Misskommunikation, verlieben uns in Projektionen, sind in der Reihe enttäuscht und lernen auch so das andauernde Schlussmachen und Schlussmachen aushalten, anstatt in Beziehung zu gehen und was zu riskieren. Und dann verliert sich die Spannung. Da haben wir schon jetzt quasi ein traditionell etabliertes Missverständnis.
Sie sagen, keiner traut sich, aber man sollte doch denken, dass gerade Dating-Apps eine Chance bieten für Schüchterne, die im echten Leben es schwer haben oder vielleicht auch für Nerds oder für Ältere.
Ja, tatsächlich ist es so, dass einige Nischenanliegen zum Beispiel sehr gut bearbeitet werden können. Ich suche vielleicht einen Samenspender, aber nicht über eine Samenspendebank oder ich kann eine Regenbogenfamilie gründen. Ich kann Fetischpartner finden über diese quantifizierte Logik. Und es ist auch so, dass zum Beispiel Menschen, die jetzt Ängste haben oder auch mal einsam sind oder in Krisen sind, das sehr gut nutzen können, um da rauszukommen. Da gibt's auch positive Daten. Da wird dann gesagt, Tinder hat mich gerettet nach der Scheidung oder nach einem Umzug oder man sagt, ich konnte da üben, mich anzunähern, weil wenn es dann nicht geklappt hat, dann war die nächste Übungsmöglichkeit gleich um die Ecke. Das heißt aber nicht, dass wenn ich mich traue, im Online-Dating jemandem zu schreiben, dass ich mich dann auch in der Bar traue, rüberzugehen und die Meile zu gehen, würde ich mal sagen. Also ja, es hat gute und schlechte Seiten, aber man bezahlt auf jeden Fall einen Preis für die Vorteile, die einem angeboten werden.
Also das Problem wird dann nach hinten verschoben, zum Beispiel der Schüchternheit einfach.
Aber wir müssen vielleicht auch einmal sagen, es funktioniert ja auch. Ganz pragmatisch, Zahlen variieren zwischen 25% und 50% aller Paare, die sich in den letzten 5 Jahren getroffen haben, haben sich darüber getroffen.
Es funktioniert. Gerade, also wenn ich sagen darf, es gibt Untersuchungen, dass Paare, die sich übers Internet kennengelernt haben, dass die genauso stabil sind wie Paare, die sich sozusagen im normalen Leben kennengelernt haben. Und dass sogar die Partnerwahlkriterien nicht ganz so krass dem archaischen Beuteschema entsprechen, dass auch Frauen mal sozusagen nach unten daten, mehr wie im normalen Leben, gibt es Untersuchungen. Und gerade zum Beispiel ältere Menschen, die sozusagen eingeschränkte Lebenskreise haben, die vielleicht Witwer geworden sind, auf dem Land leben, vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten. Arbeit und Freundeskreis sind ja immer noch sehr wichtige Partner. Treffpunkte. Die haben halt die Möglichkeit, übers Internet Menschen kennenzulernen, die sie sonst im normalen Leben nie im Leben jemals getroffen hätten. Und das ist wirklich ein Vorteil. Oder auch tatsächlich Schüchterne oder Menschen mit speziellen Vorlieben, auch in Gesellschaften, die zum Beispiel Homosexualität sanktionieren, die können übers Internet gefahrlos sich treffen oder sich kennenlernen. Das ist in Deutschland nicht so ein Thema. Aber da gibt es wirklich große Vorteile. Und viele ältere Leute, die eigentlich vollkommen aufgegeben haben, dass sie je wieder einen Partner finden, werden wieder aktiv und finden tatsächlich auch wieder Partner, Partnerinnen, mit denen sie auch ein Liebesleben leben können, was sie sich sonst vorher nie erträumt hatten und was die Generationen vor uns, also die älteren Generationen, nicht getan hätten. Mhm. Und da ist auch eine Möglichkeit, diese, also Liebe im Alter auch zu enttabuisieren. Und da gibt es eine schöne Möglichkeit, über Online-Portale das sozusagen aktiv werden zu lassen.
Also vielleicht ist das auch gewissermaßen die Quadratur des Kreises, das Ziel nicht so hoch zu hängen auf Liebe, was ja immer sozusagen etwas ist, was einen Moment des Ausschließlichen hat und eine Fixierung auf eine Einzelperson gibt, sondern die sozialen Medien mehr Richtung Bekanntschaft sehen, also die Erwartungen nicht so hoch zu hängen, dann sind auch die Enttäuschungen später nicht so gravierend.
Frau Degen, Sie hatten auch schon gesagt, es gibt ja diese verschiedenen Gruppen inzwischen, wo sich wirklich Leute mit speziellen Interessen oder mit speziellem Hintergrund, also Fußball- oder Yoga-begeisterte Strumpffetischisten, es gibt die Baden-Württemberger Singlebörse, Spätzlesuche oder für Reiche gibt es Online-Dating-Plattformen, wo sich Muslime treffen mit Religionsbarometern. Ist das denn zielführend oder ist das einfach nur eine Reaktion auf die Qual der Wahl und die Überforderung an der Masse?
Ja, also das ist ja so eine Checklistenlogik, sag ich mal. Es gibt so Für und Widers dabei. Das eine ist klar, wenn ich Muslima bin und für mich ist es ausgeschlossen, außerhalb meiner Kultur zu daten, dann kann das total Sinn machen. Dann kann ich sagen, das ist nicht verhandelbar und da wende ich so eine Checkbox an. Wenn wir das generell anwenden, ich sag mal so, wenn ich sage, ich suche aber nur jemanden, der auch das Surfen liebt, einen Bus hat, gerne einen T4, aber bitte kein Directional Board und kein Rucksackträger, blond mit braunen Augen, dann würde ich sagen, das verhindert richtig viel. Das verhindert das Unerwartete und das verhindert auch eine gewisse Erweiterung des Selbst. Also ich weiß ja vielleicht gar nicht, ob ich nicht Bergwandern auch liebe, was ich noch alles entdecken könnte, wenn ich mich in ein anderes Leben auch einladen lassen würde. Und deswegen sage ich immer, ja, man kann gucken, was ist für mich nicht verhandelbar und da auch sozusagen seine Standards setzen. Bei allem anderen würde ich sagen, man sollte ins Leben besser reinspringen und da vielleicht auch intuitiv und auch leiblich, also über den Körper mal reinhören, was wird mir eigentlich alles so vom Unterbewussten gespiegelt, wo zieht's mich hin, obwohl ich es nicht erwartet hätte und da mehr mitgehen.
Geht das überhaupt, wenn man vorher schon überall bei Interessenlisten und sonstigen Kategorien ankreuzen, sich entscheiden muss, bewerten muss? Ist das noch möglich?
Ja, das ist absolut möglich. Also ich mag jetzt diese Achtsamkeitsbewegung nicht so hochhalten, aber es ist auf jeden Fall möglich, dass man mehr in seine Lust reingeht. Dass wir so den Kontakt zur Lust verloren haben, das ist auch beim Online-Dating ganz typisch. Man ist quasi total verkopft dabei, ignoriert auch Warnsignale. Ich fühle mich vielleicht gar nicht mehr wohl dabei, dann swipe ich noch mehr. Ich bin eigentlich gestresst von zu vielen Matches, ich sammle noch weiter Matches. Ich fühle mich auf dem Date nicht wohl, dann habe ich aber trotzdem noch entlang des Erwartungsskripts Sex, den ich gar nicht wollte. Das sind total typische Verhaltensweisen, wo, wenn wir uns ein bisschen mehr in den Körper reintunen, schon tausend Signale gehört hätten, dass gerade gar keinen Spaß macht. Und es ist relativ einfach. Also es ist immer gleichzeitig einfach und schwer, aber es ist relativ einfach zu sagen, okay, nächstes Mal, wenn ich keine Lust mehr habe, höre ich auf zu swipen. Dann gehe ich mal raus, spazieren in eine Bar, mach irgendwas, lese ein Buch.
Wobei das aber gerade durch die Strukturen der sozialen Medien getriggert wird. Diese permanente Suche. Ich meine, es gibt tausende von Nutzerprofilen. Wenn man so sagt, für jedes Töpfchen gibt es ein Deckelchen, da haben die meisten Leute den Eindruck, ich selbst als Person muss mich hinter meiner Identität nicht ändern. Aber da draußen in den sozialen Medien und in der Vielzahl von Nutzerprofilen gibt es die eine Person, die genau mein Deckelchen ist. Der Punkt ist dabei aber nur gerade, dass dieses Töpfchen, Deckelchen, Passungsverhältnis nicht durch eine bestimmte Person zustande kommt, sondern dadurch, dass Personen aufeinander zugehen, sich ändern, ihre Identität gewissermaßen anpassen, transformieren, gegenseitig aufeinander abstimmen und dadurch kommt gewissermaßen kommunikativ etwas zustande, was man im Zuge dessen vielleicht später Liebe nennen kann. Aber die sozialen Medien, bei denen sitzen viele Leute so der Illusion auf. Ich habe einen wahnsinnig Pool an Nutzerprofilen, sind ja letztlich keine Personen, die dahinter stehen, letztlich hat man nur mit Nutzerprofilen zu tun. Und dann gibt es Algorithmen und mit einer bestimmten Punktzahl habe ich dann mein Deckelchen auf meinen Töpfchen gefunden. Und das ist natürlich eine Illusion, die einfach unrealistisch ist.
Konfigurierte Liebe, Partnerwahl per Mausklick, darum geht es heute im SWR2-Forum mit dem Soziologen Dr. Jörg Rävel, der Sozialpsychologin Dr. Johanna Degen und dem Paartherapeuten Dr. Stefan Woinow. Wir haben gerade von Topf und Deckel geredet. Für jeden Topf sollte es einen Deckel geben. Das meint der Liebes- oder Partnersuchende Mensch, der im Internet ein Date angeht vielleicht. Ist das ein Problem, diese Verfügbarkeit, dass der Nachschub immer da ist?
Also das Problem ist, dass man denkt, der Nachschub wäre da. Und wenn die eine Kennenlern-App nicht den richtigen Partner produziert, dann sucht man sich auf einer neuen App. Und man passt eben die eigenen Partnerwahlkriterien nicht mehr richtig an. Und das, was die Frau Dr. Degen gesagt hat, also dieses Spontane, dieses Zufallsprinzip, dieses vielleicht göttliche Fügung, das, was im normalen Leben passiert, dass man auch Menschen begegnet, die quasi, wenn man denkt, die würde gar nicht passen, aber in der persönlichen Begegnung passiert dann doch sowas wie Liebe auf den ersten Blick. Das wird durch diese Dating-Apps leider immer mehr reduziert. Und die Checklisten sieben dann, sagen wir mal, diese wunderbare, unergründlichen Gefühle, die dann Liebe erzeugen können, manchmal aus. Und das sind einfach nur knallharte Kriterien, auf denen sich Menschen dann treffen. Aber die sozusagen manchmal liebesverhindernd sind, aber manchmal natürlich auch Passungen hervorbringen, wie gesagt.
Wenn wir jetzt mal drauf gucken, dass schon die Hälfte der Menschen, und das werden möglicherweise mehr, sich ihren Partner übers Internet sucht und das hat dann Auswirkungen auf uns, verändert uns, unsere Beziehung zu den Mitmenschen, verändert unsere zwischengesellschaftlichen Beziehungen. Heißt das dann, dass die Anspruchshaltung sich auch ändert zum Beispiel?
Die Ansprüche steigen extremst, weil man eben denkt, man hat einen vollen Supermarkt von Menschen und weil man sich selber, was ich vorhin gesagt habe, überschätzt. Und wenn es nicht klappt, dann sucht man nicht den Fehler bei sich, sondern man sucht ihn sozusagen in der Dating-App. Und man hält vielleicht auch Einsamkeit oder Ruhe besser aus, weil man denkt, naja, ich habe ja unendliche Möglichkeiten, morgen, übermorgen, nachts, tags auf Partnersuche zu gehen, was natürlich in der normalen Welt nicht möglich ist. Also muss man zugreifen oder man kommt nicht zum Zug.
Aber also das ist ja ein positiver Effekt, wenn Sie sagen, man hält Einsamkeit besser aus.
Das stimmt, das ist richtig. Ja. Und manche betreiben das ja wie so ein Psychospiel. Es gibt ja sogar auch Menschen, die überhaupt nicht wirklich im wahren Leben Partner suchen, sondern nur über diese Dating-Apps Kontakte herstellen. Also vielleicht auch Kontaktgestörte. Aber die sagen, abends habe ich ja so meine Chats und Tinder so ein bisschen hin und her und das reicht mir eigentlich schon. Aber also das ist zwar ein Vorteil, aber es verhindert vielleicht wirklich wahre Begegnungen, die einen wahrer, tiefer glücklich machen kann.
Naja, neben den Ansprüchen, die steigen, würde ich sagen, das schließt es nicht aus. Ist es so bei der Benutzung von Tinder oder anderen Medien der Art, wir haben das schon öfters festgestellt, ist sehr stark enttäuschungsbehaftet und sagen wir mal, die Enttäuschung führt dazu, dass man das Medium sozusagen nebenher benutzt, vielleicht gar nicht mehr versucht, im tatsächlichen Leben jemanden kennenzulernen, sondern einen kleinen Dopaminstoß sich holt, indem man ein Match hat, dass man das Medium nebenher gebraucht, sozusagen ganz misstrauisch beäugt und auf eine Art und Weise benutzt, wo man gar keine hohen Ansprüche mehr hat, sondern im Gegenteil es einfach etwas ist, was man wie Instagram oder Facebook, wo man mal durchscrollt. Und das hat natürlich dann wiederum so einen selbstverstärkenden Effekt auf das Medium. Ich habe gelesen, dass auf diese Art und Weise mittlerweile ein sehr hoher Prozentsatz von Menschen, das auf diese Art und Weise benutzt, gar nicht konkret jemanden mehr kennenlernen will, also dann beim Match auch gar nicht mehr antwortet. Und auf diese Art und Weise sozusagen verludert gewissermaßen das Medium. Das heißt, wenn viele misstrauische Leute dort unterwegs sind, führt das dazu, dass der Optimismus absinkt und auf dieser Weise das Medium nur noch nebenher mit einer ganz niedrigen Erwartungshaltung benutzt wird. Und praktisch gegenteilige Effekte hat, auch was das Kennenlernen betrifft.
Genau, ich bin da auch, kann mich anschließen, es ist so ein Aneinander-Vorbei-Daten. Es hat auch eine eigene Funktion. Einmal wurde Dopamin genannt, dann hole ich mir da einen kleinen Kick. Und zu der Erwartungshaltung ist es ja so, ja, wir haben hohe Ansprüche bekommen. Wir schrauben unsere Erwartung runter, damit wir nicht ganz so enttäuscht sind, weil wir ständig enttäuscht werden. Aber in Wirklichkeit ist das ja nicht so, dass die anderen nicht gut genug sind, sondern als ob wir ein Ebenenmissverständnis hätten. Also wir gucken dann, ist die Passung gegeben, wie ich es vorhin gesagt habe, ist das der korrekte Surfer? Ist er nicht Raucher? Wählt er auf keinen Fall grün? Ist er auch Veganer? Wir gucken auf dieser Ebene und haben da viele Ideen, was uns gut tun würde. Auf der Ebene, die dann auch voraussagt, ob man gut zusammenpasst, Stabilität haben könnte, also basierend auf Werten, gucken wir gar nicht. Und dann missverstehen wir auch, was wir eigentlich suchen, weil der Surfer, der kann natürlich perfekt passen mit dem Lebensstil, aber auf der Werteebene ist ja vielleicht jemand, der sagt, das Geld muss aus dem Fenster mit zur Tür wieder reinkommt und ich bin jemand, der spart, brauche eine gewisse Sicherheit und finde, das ist infantil, meinetwegen, so ein Umgang mit Geld. Und auf dieser Ebene gucken wir ganz, ganz wenig. Und ich meine auch, wir daten aneinander vorbei und verpassen wirklich das Beste in unserer Haltung, die wir entwickelt haben.
Würden Sie sagen, das hat dann gesellschaftsweit Auswirkungen oder Folgen in dem Sinne, dass die Menschen sich noch stärker individualisieren, weniger kompromissbereit sind, dass die Frustrationstoleranz allgemein sinkt?
Eine Beziehungsunfähigkeit, finde ich, kann man schon sehen. Wir sind nicht besonders bereit, tief in eine Beziehung reinzugehen. Man hat ständig diese alternativen Möglichkeiten. Man ist auf der falschen Ebene, würde ich sagen, bei sich und hat ein bisschen verlernt, mal zuzulassen, dass es auch einen Widerstand geben kann, dass Gold der Beziehung sozusagen auch erkämpft werden muss, dass ich dadurch gemeinsame Widerstände durchgehen könnte, um das zu erreichen, dass dann da auch nochmal eine andere Tiefe entstehen kann. Dafür ist wenig Verständnis da. Wir haben mehr so ein... Wir wollen gerne unmittelbare Angenehmheit, Spaß, Unterhaltung, so dieses Erheben über die Tristesse des Alltags und wollen uns das gerne besorgen. Es darf aber nicht zu anstrengend sein. Und dabei würde ich sagen, verpassen wir richtig viel Potenzial, weil wir uns nicht wirklich zuwenden. Und das wird auch, würde ich sagen, dadurch befeuert.
Mhm. Ja. Also zu viel Oberflächlichkeit zu Lasten des echten Gefühls und des echten Spürens. Die Soziologin Eva Illus sagt, das Online-Dating befördert eine Kultur der Lieblosigkeit. Wie würden Sie das sehen?
Ich kann da nicht zustimmen, wenn ich jetzt antworten darf. Heute Morgen war eine Patientin da bei mir, die ist 48 und wird jetzt demnächst ihren 58-jährigen neuen Partner, Patchwork-Familie, heiraten. Sehr, sehr verliebt, wunderbare Beziehung über Tinder, während Corona-Zeiten kennengelernt. Also was sich tatsächlich, finde ich, geändert hat, ist, dass über die Datingportale akzeptiert wird, dass man selber und auch der andere oder die andere, die man kennt, parallel mehrere Leute daten. Also man trifft jemanden und weiß, die trifft auch jemand anders und ich treffe auch morgen jemand anders. Und dann geht es sozusagen weiter und man schaut, man siebt aus praktisch. Ziel ist immer noch die Liebe, und zwar die Liebe auf der normalen Ebene des Menschlichen. Unser Gehirn ist 250.000 Jahre alt und Datingportale vielleicht seit 25 Jahren. Wir lieben eigentlich immer noch ziemlich genauso wie vor Online-Dating. Neulich hat mir eine Patientin erzählt, dass den datet sie schon, sagen wir mal, 2-3 Monate, und der kam neulich zu ihr, hat ihr eine Rose überreicht und hat gesagt, ich habe jetzt meinen Account gelöscht. Ich habe es gar nicht erst kapiert. Er meinte, ich habe aufgehört zu suchen. Du bist die, die ich gesucht habe. Ich habe sie gefunden. Früher hatte man gesagt, ich habe mich in dich verliebt. Sagen wir mal, die Nomenklatur ist anders. Die wusste sofort, was gemeint war, ich nicht. Aber es ist eine wahre Geschichte. Also letztendlich die Emotionen.
Also die Sprache ändert sich.
Die Sprache ändert sich, die Art und Weise, die Anbahnung ändert sich. Aber die Endstrecke, die gesucht wird, nach wie vor von sehr vielen, nämlich die Liebe in einer mehr oder weniger stabilen, guten Partnerschaft, auch mit sexueller Exklusivität, bleibt bei den meisten nach meiner Wahrnehmung letztendlich gleich.
Es läuft gewissermaßen auf dahingehend auf paradoxe Verhältnisse hinaus, weil natürlich die Exklusivität der Liebe ist, denke ich, was Zentrales, dass die gesamte Personalität nach Möglichkeit in Gegenseitigkeit komplett betreut wird, alles wichtig ist, was für den anderen wichtig ist, und das auch in Gegenseitigkeit. Aber mittlerweile, jeder weiß bei dem anderen, es gibt dort das Smartphone. In dem Smartphone gibt es eine Liste von Hunderten von Personen, wenn nicht über Tinder, dann über WhatsApp, über Facebook oder sonstige Medien. Das heißt, man müsste heutzutage, wenn man eine Person liebt, mit berücksichtigen, dass möglicherweise noch eine Vielzahl von anderen Personen, die diese Person mehr oder minder intensiv kennt oder mit der sie mehr oder minder intensiv in Austausch ist oder vielleicht Affären hat, man muss das praktisch mit berücksichtigen. Mhm. Und das könnte ich mir vorstellen, das induziert so eine Art von Misstrauen oder eine Überforderung auch, dass man praktisch eine Unmenge an anderen Personen mit berücksichtigen will, wenn man diese Person exklusiv wichtig findet. Mhm. Also das ist ein Paradox.
Ja, Frau Degen.
Ja, und das greift aber auch in unsere Beziehung, wie wir sie ausleben, ein. Das Gehirn mag sich nicht verändert haben, wird es auch so schnell nicht, sag ich mal, hinkt hinterher. Aber wir sehen jetzt in den neuesten Daten zum Beispiel, dass die Parasozialität gar nicht nur Angst ist, etwas zu verpassen oder auch suchtähnliches Verhalten, sondern dass sich da Bindungen etablieren. Das Gehirn, sage ich mal, unterscheidet da gar nicht so sehr zwischen analog und digital. Und die sind kompetitiv zu unseren Face-to-Face-Beziehungen. Also wir haben dann zum Beispiel Prozesse der Selbstberuhigung, die laufen über zum Beispiel Swipen oder den Lieblingsinfluencer angucken, und dann lagern wir das aus unseren Beziehungen, die analog laufen, aus und ins Digitale ein. Und das kostet natürlich auf der Seite von Fokus. Also wenn wir sagen, Liebe ist auch Zuwendung und Fokussierung und auch Übungssache, Liebe ist ein Tu-Wort. Und ich lagere davon sequenziell Teile aber aus, wie Beruhigung, Freizeitaktivitäten und auch einfach Zeit, dann binde ich mich da, wo der Fokus ruht. Und das ist eben auch an diese vielen Möglichkeiten, lustige Chats, wer ist nicht lustig beim Flirten, an dieses Gefühl oder auch eben Influencer Updates.
Kann Tindern denn tatsächlich süchtig machen? Das klang eben bei Ihnen an, Frau Degen.
Also ich sage immer nein. Wenn Sie es heute lassen, dann haben Sie ja keinen metabolistischen Schock und das ist vielleicht schwierig und anstrengend. Ich sage immer suchtähnlich, aber da scheiden sich auch die Geister. Also es gibt sicherlich immer diese Suche nach der Sucht. Ich sage immer körperlich schon mal nicht. Ja, nicht, aber es sind starke Gewohnheiten und ich sag mal, da sitzt Silicon Valley und versucht einen reinzuziehen in die Logik, das soll Spaß machen, das ist gamifiziert, das spricht Dopamin an, da wird gelockt und genatscht, also angestupst und belohnt, das ist schon so und das sind Aushandlungsprozesse, wo man zum Beispiel seinen Körper benutzen kann, um zu gucken, geht's mir dabei noch gut, wurde ich gerade in die Logik reingesogen, muss ich da vielleicht mal die App eine Weile löschen, was kann ich machen, kann ich mir Zeitfenster setzen und das machen Nutzerinnen und Nutzer permanent. Dann wird die gelöscht, Freitag wieder installiert, manche löschen und installieren mehrmals pro Tag. Also da ist man schon in so einem Sog drin und in einem Aushandlungsprozess. Aber ich sage immer, nichts passiert, wenn sie es heute löschen.
Werden denn Geschlechterrollen verstärkt durch die Art und Weise, wie wir uns kennenlernen, wie wir uns sonst auch im Netz bewegen und kommunizieren? Das klang vorhin schon mal an.
Also wir sind total in einer Retraditionalisierung. Also da wird ja immer alles soll gleich und gleicher werden. Online haben wir eine Verhärtung zwischen den Geschlechtern. Das hängt mit Abwertungsprozessen zusammen. Wir versuchen, unser Selbst zu stabilisieren über die generalisierte Abwertung der anderen. Und da gibt's ganz klassische Stereotype, die jetzt wieder aufkommen. Also Frauen sind dann entweder wertlos, unattraktiv oder umtriebig auch wieder. Oder eben entitled, also überanspruchsvoll. Und Männer kommen nicht besser weg. Die sind dann entweder armselig, emotional verarmt, gefährlich oder meins nicht ernst, also sind triebgesteuert. Und das verfestigt sich dann auch in der Verlängerung zum Online-Dating auf Social Media. Da gibt's dann einschlägige Hashtags und Interessengruppen, Radical Feminism und Red Pill Movements, wo dann kollektiv abgewertet wird und wo wir uns dann auch validiert fühlen können. Und das ist dann natürlich schön, wenn 4 Millionen andere auch sagen, es liegt an den Frauen, die sind undatebar oder andersrum, ist es erstmal erleichternd. Auf Dauer bringt uns das nicht näher zusammen. Mhm.
Herr Woinow, Sie als Berater einer Single-Online-Plattform, das klingt ja ziemlich ernüchternd. Was erlebt man denn da schlimmstenfalls? Also sowas in der Art, was einen irgendwie wirklich an die Nieren geht, um das mal so zu sagen, oder auch, wenn man Betrügern aufgesessen ist möglicherweise?
Ja, da gibt es natürlich alles. Also einmal, dass nur professionelle Interessen da sind von Frauen oder dass man geghostet wird. Oder
also ghosten heißt?
Heißt, dass man mit jemand chattet und schon irgendwie einen netten Kontakt hat, jetzt mal über die Internet-Dating-Plattform und plötzlich ist der andere weg.
Also stellt sich tot.
Stellt sich tot und ist tot sozusagen. Also ist dann weg und hinterlässt natürlich fragende und verletzte Menschen, die das absolut überhaupt nicht verstehen. Das gibt's natürlich auch alles. Natürlich die Sanktionierung von solchen Verhalten, die im normalen Leben ja dann vorkommt, wenn man sich im Kollegenkreis oder irgendwie daneben benimmt, die gibt's halt im Internet nicht. Der andere ist nicht mehr erreichbar. Vielleicht noch zu den Geschlechtsstereotypen. Leider hat man festgestellt, dass diese klassischen Partnerwahlkriterien, also die Frauen suchen ihr Status überlegene Männer und die Männer suchen attraktive Frauen, so der Klassiker, dass das durch die Internetsuche leider eher verstärkt wird. Also dass es gar nicht sozusagen auf Augenhöhe, sondern dieses klassische Attraktivität gegen Status wird verrechnet, sehr durchschlägt im Internet. Entsprechend bieten sich die Männer und die Frauen entsprechend der Beuteschema des anderen Geschlechts auch so an.
Wieso schlägt das so durch? Entschuldigung.
Wieso? Ja, weil man denkt, der Größenwahnsinn, sage ich jetzt mal, ich bin vielleicht als Mann nicht so toll, aber ich denke, im Internet habe ich riesen Auswahl, dann will ich halt eine ganz junge, attraktive Frau, die ich im realen Leben vielleicht nicht kennenlernen würde und suche sozusagen über meinem Niveau, wenn man das mal so sagen darf, oder über seinem eigenen Marktwert, umgekehrt vielleicht auch, weil man denkt, na, ich probiere es mal, wer weiß.
Kann man allgemein sagen, wenn wir unsere Kennenlernprozesse und diese Rituale mehr ins Internet verlegen, dass dann zugunsten der Nüchternheit etwas an Magie verloren geht, was uns im Leben fehlt möglicherweise?
Magie, ich meine, Liebe selbst ist schon eine Form von Magie, kann man bei Gabriel Garcia Marquez beispielsweise nachlesen. Die Magie geht natürlich verloren, wenn man sozusagen Kriterien findet. Eine Person soll nicht unter 1,80 sein, eine bestimmte Haarfarbe haben, was weiß ich, ein bestimmtes Einkommen und so weiter. Allein die Tatsache, dass man nach bestimmten Kriterien im Internet suchen kann, ist sozusagen schon ein Schlag ins Gesicht der Liebe. Weil es geht ja bei Liebe um die gesamte Person, um die Persönlichkeit, um die Individualität und gerade nicht um ganz spezifische Eigenschaften wie die Größe. Schon von den Grundstrukturen her ist eine Suche über soziale Medien etwas komplett Prosaisches und widerspricht im Grunde genommen der Magie der Liebe. Bei Liebe kommt es auf die Exklusivität von Personen an und bei den sozialen Medien kriegt man vor Augen geführt, dass im Grunde genommen man eine Beziehung mit dieser Person anfangen, mit jener, das absolut kontingent ist. Manchmal hängt es am Zufall. Die eine Person hat früher geantwortet als die andere. Die eine Person wird 5 Kilometer näher an mir als die andere. Also es wird eigentlich durch das soziale Medien einem vor Augen geführt, dass etwas, was nicht kontingent sein sollte, nämlich die Liebe, komplett kontingent ist.
Immerhin haben wir vorhin gesagt, der Zufall spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Das tut er dann wohl auch noch manchmal im Internet. Es ist ja so, dass die Tinder-User und Userinnen eigentlich das Produkt eines Unternehmens sind. Also man kann ja wie bei allen großen Firmen sagen, da werden Menschen, die Kunden sind und Kundinnen, manipuliert und auch beeinflusst. Spielt das auch eine Rolle? Sollte das eine Rolle spielen, wie wir mit solchen Dating-Plattformen umgehen, dass Tinder und die anderen ihre Userinnen und User auch in gewisser Weise lenken?
Also wird auf jeden Fall bemerkt. Ein Teil von dieser Tinder-Fatigue oder Online-Dating-Erschöpfung ist, dass man selbst den Business-Case an sich erlebt. Also man weiß, okay, irgendwie werden hier die Matches rationiert und da finden auch Aushandlungsprozesse statt. Man versucht dann mal, wenn ich jetzt 2 Stunden nicht online bin oder wenn ich bezahle, dann habe ich bessere Chancen. Und man bemerkt, dass jemand anders Geld damit verdient, dass man selber menschliche Bedürfnisse hat. Es wird als verletzend und erniedrigend erlebt. Und da kommt auch Ärger auf. Also wenn zum Beispiel gelockt wird, man soll eine Goldversion kaufen und die 20 möglichen Matches, die sind dann gar nicht da, mit denen man gelockt wurde. Da entsteht ein großes Misstrauen auch gegenüber den Anbietern und das ist auch frustrierend und dann wird auch oft geäußert, dann date ich lieber gar nicht, also im öffentlichen Raum ist es nicht möglich, aber ausnutzen lassen möchte ich mich auch nicht, da geht es nur ums Geld. Das ist natürlich eine gewisse Entmenschlichung, man merkt es auf jeden Fall und es macht was mit einem.
Wir haben jetzt viel über Vorteile und Nachteile des Online-Datings geredet und über die Auswirkungen. Da sich diese Art des Kennenlernens und diese Art der Kontaktaufnahme trotzdem weiterhin wahrscheinlich in hohem Maße halten wird, wäre es doch mal noch ganz gut, zumindest über Regeln fürs gesunde oder gute Tindern zu reden. Also worauf sollte man achten, wenn man sich online begibt, um jemanden kennenzulernen und was sollte man auf gar keinen Fall tun?
Also ich denke, eine Strategie, die wird oft angewandt, gerade aufgrund der Enttäuschungsanfälligkeit, dass man sich relativ schnell trifft, also nicht monatelang, vielleicht sogar jahrelang. Das hat übrigens auch mal Eva Elus, die Soziologin, bemerkt, hat so einen Fall geschildert, wo Personen sich über Jahre lang eben nicht treffen, aber super verliebt sind, eben nur über das soziale Medien, sich komplett gut verstehen. Sie hat das dann so als ein bisschen abgetan, als fiktionale Liebe, die gar keinen Wert hat. Ich würde das ganz anders sehen. Diese Personen, die haben gewissermaßen eine sehr starke Sensibilität dafür, dass auch Liebe dort in den sozialen Medien entstehen kann. Man sollte dann halt in dem Fall vermeiden, sich überhaupt zu treffen. Es ist dann eine platonische Liebe.
Also das rate ich auch meinen Patienten und Patientinnen, dass sie sich möglichst schnell treffen, um real zu schauen, ob mit dem anderen etwas zustande kommen kann und dass man auch ehrlich ist, ob man wirklich nur eine Brieffreundschaft will, also nur online, oder ob man auch wirklich eine reale Beziehung im wahren Leben will. Und eine wichtige Regel ist, seien Sie ehrlich. Zeigen Sie sich von Ihrer wirklich besten Seite, auch schöne Fotos. Zeigen Sie was Besonderes von Ihnen, nicht das Normale, aber es müssen aktuelle Fotos sein. Also bauen Sie nicht einen Avatar auf, der mit Ihnen selber gar nicht viel zu tun hat, der viel positiver ist. Seien Sie auch ehrlich mit dem Alter, mit allem. Und versuchen Sie einfach, Ihre Besonderheiten rauszustreichen, Ihre guten Seiten, aber Ihre authentischen Seiten.
Frau Degen, Regeln von Ihrer Seite, vielleicht auch Vorsichtsmaßnahmen, die Sie gerne erwähnen möchten?
Ja, also ich kann erstmal meinen Kollegen nur zustimmen. Das sind gute Tipps, Vorsichtsmaßnahmen. Wir sehen auch viel gefährdendes Verhalten. Also auf sich aufpassen ist auch eine gute Idee. Also sich vielleicht nicht nachts im Park treffen, nicht so sehr viel auf Erwartungsskripte geben. Also diese Idee, was erwarten wohl die anderen von mir, danach zu handeln. Vielleicht hat man recht, vielleicht nicht. Aber wir sehen bei Männern wie Frauen, da wird viel Daterei ausgehalten und Sex gehabt, der eigentlich keinen Spaß macht. Also man kann jederzeit umkehren, sage ich immer. Man ist den Weg nicht so weit gegangen. Es lohnt sich immer noch umzukehren, statt sich selbst zu verletzen. Und dann, sage ich mal, sich der Logik zu widersetzen. Ich habe es mehrmals gesagt, den Körper mitzunehmen. Wenn die Intuition sagt, hör mal, es macht jetzt gerade keinen Spaß, dann nicht mehr desgleichen, sondern Strategie ändern. Das kann auch ein spielerisches Moment sein. Eine Logik ist diese Beschleunigung, ich muss verfügbar sein, ich muss erreichbar sein, die Dates müssen schnell stattfinden und ich investiere ganz wenig, ich investiere wenig Geld, wenig Aufmerksamkeit und dass man das mal umdreht, also vielleicht wenig Dates haben, die lange vorbereiten, dann kommt auch die Spannung zurück. Also sich das Medium anzueignen, um es gut zu haben und nicht konsumiert werden von der Technik als Rohmaterial.
Gibt es denn die Liebe auf den ersten Klick?
Also nach meiner Erfahrung nicht auf den ersten Klick, auf den ersten Blick vielleicht schon. Ich meine, im ersten Akt von der Zauberflöte hat sich Tamino in das Bild von Pamina verliebt. Ja, also nichts anderes passiert ja bei Tinder. Also ja, das geht um Fotos. Und natürlich kann man sich einbilden, dass so ein Bild in einem etwas auslöst. Aber die wahre, also eine tiefere Liebe, glaube ich, passiert nur in der wirklichen persönlichen Begegnung.
Das ist meine Meinung. Da kann man ja einen Bogen ins tatsächliche Leben schlagen. Also es gibt ja solche Phänomene wie Stalking. Das ist dann vermutlich auf eine einseitige Art und Weise sowas wie eingebildete Liebe auf den ersten Blick, vielleicht sogar auch passionierte Liebe, aber gewissermaßen heutzutage als Perversion zu verstehen. Liebe ist natürlich sozusagen auch ein persönliches Konstrukt und insofern gibt es vermutlich Liebe auf den ersten Klick, Liebe auf den ersten Blick
pervertiert. Es gibt auf jeden Fall Liebe, die mit einem Klick anfängt.
Das sicherlich.
Okay. In San Francisco kann ja, wer keine Lust auf Dating-Apps hat, sogenannte Social Clubs besuchen. Auch bei uns entstehen Freizeit- oder Single-Clubs. Man trifft sich dort wieder öfter in echt. Haben Sie den Eindruck, dass der Trend wieder weggeht vom Online-Dating?
Also nicht in dem, was Nutzerinnen und Nutzer sagen. Die hoffen auf die nächste App, die hoffen aufs Metaverse. Sie können sich eine Rückführung nicht so richtig ins analoge Leben vorstellen, wenn sie es auch wünschen. Ich glaube, es ist total möglich und ich glaube auch viele wünschen sich das, müssen nur noch hingehen.
Wer partout nicht online daten will, wie beziehungsweise wo lassen sich denn heute noch potenzielle Partner finden? Bei der Arbeit ist es ja schwierig geworden, weil viele im Homeoffice sitzen zum Beispiel. Ne?
Naja, die meisten lernen sie immer noch. Ja, Speed-Dating, wo man tatsächlich vermeidet, sich virtuell zu sehen und sozusagen, ich meine, das ist natürlich dann auch eine relativ schnelle Angelegenheit, aber sagen wir mal, die von der Informationsdichte, der Komplexität ist natürlich auch so ein, ich weiß nicht, 7 Minuten oder wie viel Zeit jede Person da hat, sich konkret face-to-face und synchron miteinander auseinanderzusetzen, das ist vielleicht effektiver als Social Media. Also
das ist eine spezielle Veranstaltung auch, ne? Da kann man sich einfach anmelden und mitmachen und was bezahlen und dann...
Ich würde vorschlagen, sich das Leben aneignen, tun, was einem Freude bereitet und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass man jemanden trifft, dem vielleicht was Ähnliches Freude bereitet. Und ansonsten hat man zumindest sich das Leben angeeignet, was auch ein Wert an sich ist.
Also doch in einen Verein gehen zum Beispiel.
Und die meisten Menschen lernen sich tatsächlich noch über Freundes- und Bekanntenkreis kennen. Und ich glaube, es wird einfach viele Möglichkeiten geben. Ich habe auch einen Patienten, der hat wirklich eine ganz altmodische Heiratsagentur beauftragt und hat da seine Partnerin gefunden. Einfach, und auch diese Social Clubs, die werden auch kommen. Und das wird ja auch, das ist eine Verbindung. Also auch 50-plus-Treff bietet ja dann Treffen an, Frühstück im Englischen Garten oder so, wo man sich halt dann in einer Gruppe trifft und dort halt kennenlernt und schaut, wer zu wem passt. Also das eine schließt das andere nicht aus, sondern das wird gemeinsam gemacht.
Schon jetzt können ja GPS-basierte Flirt-Apps potenzielle Sexualpartner in der Nähe aufspüren. Was denken Sie, wird es Dating-Plattformen irgendwann gar nicht mehr brauchen, weil wir unsere Lebenspartner anhand von Duftspuren über eine App finden?
Nee,
Da reicht die Fantasie nicht aus.
Nee, das glaube ich nicht. Ich kenne diese Sachen, mit, dass man sich T-Shirts zuschicken lassen kann und dann soll man nur dran riechen und dann soll das auch so darüber weghelfen, wie man den anderen vom Aussehen her findet. Ich finde das nicht so schlimm, dass man sich auch einmal anschaut, bevor man sich entscheidet.
Konfigurierte Liebe, Partnerwahl per Mausklick. Darum ging es heute im SWR2-Forum mit der Sozialpsychologin Johanna Lisa Degen von der Europa-Universität Flensburg, dem Soziologen und Philosophen Dr. Jörg Rävel und dem Paartherapeuten Dr. Med. Stefan Wojnow. Mein Name ist Marion Theiß. Vielen Dank fürs Mitreden und fürs Zuhören.